herzlich willkommen zu Der politische Blick, dem Videopodcast des Divan Center Thinktanks in Berlin. Mein Name ist Darius Hofmann und ich werde wieder heute zusammen moderieren mit Merit Jakob Lakrimli. Und auch an dieser Stelle wie immer der Hinweis: Für dieses Video sind Untertitel auf Deutsch und auch auf Arabisch verfügbar. Und unser heutiger Gast ist in der deutschen Nahostpolitik-Szene definitiv kein Unbekannter. Michael Lüders, herzlich willkommen.
Hallo.
Michael Lüders studierte arabische Literatur in Damaskus. Er studierte Islamwissenschaft, Politologie und Publizistik in Berlin und promovierte über das ägyptische Kino unter dem Titel Gesellschaftliche Realität im ägyptischen Kinofilm von Nasser zu Sadat 1952 bis 1981. Zudem produzierte Lüders Dokumentarfilme und Hörspiele für den SWR und WDR und war der Nahost-Korrespondent der Zeit. Heute arbeitet er als freiberuflicher Politik- und Wirtschaftsberater, Publizist und Autor. Von 2015 bis 2022 hatte er das Amt des Präsidenten der Deutsch-Arabischen Gesellschaft inne, als Nachfolger Peter Scholl-Latours. Mittlerweile ist Lüders Beiratsmitglied im Divan, das arabische Kulturhaus. Und seit Januar 2024 gehört er dem erweiterten Parteivorstand des Bündnisses Sarah Wagenknecht, BSW, an und ist der Spitzenkandidat des BSW Sachsen-Anhalt zur Bundestagswahl 2025. Herr Lüders, Sie sind vor allem, Sie haben viele Berufsbezeichnungen, aber ich würde sagen, Autor ist auf jeden Fall eine Berufsbezeichnung, die ganz weit oben steht. Grob überschlagen kann man schon sagen, bringen Sie so alle 2-3 Jahre ein Buch raus. Sowohl Romane als auch Sachbücher. Ihre letzten beiden Bücher erschienen 2024. Das ist einmal der Roman oder der Thriller Strahlendes Eis und das Buch, über das wir dann heute unter anderem reden möchten, Krieg ohne Ende, warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen. Halte ich mal hier in die Kamera. Darüber möchten wir heute gern mit Ihnen reden. Vielleicht, wenn wir bei Ihrer Biografie anfangen. Ich habe es vorhin gesagt, Sie haben promoviert zu einem Thema, was Ägypten betrifft, das ägyptische Kino. Dann haben Sie unter anderem in Syrien studiert und jetzt schreiben Sie ein Buch über Palästina, aber Sie haben sich auch noch mit anderen arabischen Ländern auseinandergesetzt. Wie bekommen Sie sozusagen diese ganzen verschiedenen Themen, diese verschiedenen geografischen Regionen unter einen Hut? Also was qualifiziert Sie letztendlich dazu?
Na, es ist ganz sicherlich wesentlich Neugierde. Ich hatte schon früh eine große Affinität zur arabisch-islamischen Welt und es ist mir fast ein bisschen peinlich, das zu gestehen, aber das hängt wesentlich damit zusammen, dass ich als 14-, 15-, 16-Jähriger doch Karl May verfallen bin und ich habe natürlich die Orientreihe gelesen und selbstverständlich auch Winnetou, alles was dazugehörte, aber ich konnte mich mit Karab Enemsi mehr identifizieren. Für mich war der Orient ein magischer Ort. Ich bin aufgewachsen in Bremen-Lesum, das ist jetzt nicht der aufregendste Teil der Welt und wenn man da groß wird, dann hat man schon auch ein bisschen, wie wahrscheinlich viele Jugendliche, die Sehnsucht nach anderen Welten auch, das war bei mir auch so. Und so fing das an. Peu à peu bin ich da reingewachsen, natürlich erstmal mit so einer träumerischen Grundlage. Dann nach dem Abitur hatte ich meine erste Reise nach Marokko unternehmen können. Das fand ich schon mal sehr ansprechend. Danach hatte ich dann Zivildienst gemacht mit der Aktion Sühnezeichen in Israel. Und dort selbst bin ich das erste Mal eigentlich konfrontiert worden mit der Israel-Palästina-Thematik auf eine ganz unbefangene Art und Weise, möchte ich sagen, denn zu dem Aufenthalt mit Aktion Sühnezeichen als Zivildienstleister gehörte es, dass man auch in einem Sprachkurs, in einem Kibbutz stattfand, eben Hebräisch lernte. Das war das Kibbutz Shvayim, nördlich von Tel Aviv gelegen. Und ich wunderte mich beim Orangenernten, was wir dort machen mussten unter anderem, dass überall Trümmer lagen von alten Häusern. Und in meiner Naivität habe ich dann die umstehenden Israelis gefragt, ja, wieso ist denn hier so viel Rest noch zu sehen von alten Häusern? Und diese Frage kam gar nicht gut. Und irgendwann nahm ich dann einen Kibbutznik zur Seite und sagte mir, hör mal, Michael, das ist ein sehr, sehr heikles Thema, was du hier ansprichst. Und dann hat er mich zur Seite genommen und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und dann hat Amos Gürz, so hieß er, mir detailliert erzählt, was 1948 passiert ist in Israel-Palästina. die Nakba, die Vertreibung der Palästinenser, aber er sagte eben, das ist ein Thema, das ist nicht beliebt, das wird hier verdrängt und wenn du Fragen hast in dem Zusammenhang, dann sprich mich an, mit mir kannst du darüber reden. Mhm. Und ich war sehr erstaunt, als ich das dann wiederum als Zivildienstleister meinen Chefs, wenn ich so sagen darf, bei Aktion Sühnezeichen meldete damals, dann war eigentlich die Reaktion, oh mein Gott, ja, häng das bloß nicht an eine große Glocke, wir sind hier, um zu sühnen für die deutsche Vergangenheit und das kann man ja auch verstehen, diesen Ansatz. Aber die palästinensische Realität wurde komplett ausgeblendet. Mhm. Aber für mich war das sozusagen der Big Bang. Das war für mich der Ausgang. Und ich habe immer beide Seiten verstehen können, die israelische wie auch die palästinensische. Ich habe aber nie verstehen können, dass man sagt, aufgrund der jüngeren deutschen Geschichte darf man das Thema Palästina nicht erwähnen. Mhm. Das eine schließt ja das andere nicht aus.
Ja. Vielleicht bevor wir noch zu Palästina kommen, weil ich kann das gut nachvollziehen, dass das auf jeden Fall ein Moment der Politisierung wahrscheinlich gewesen sein muss. Aber wie passt da jetzt noch die Promotion zum Thema ägyptisches Kino rein, thematisch?
Und wie ist vielleicht Ihre Erfahrung dann in Damaskus ergänzt, verändert, geschärft worden?
Im Laufe der Zeit, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe mit der Region, desto offener wird man natürlich. Denn man muss ja den Realitätsschock auch überwinden. Die Träume, die Fantasien, die Welten, die man im Kopf hat, die sind natürlich nicht identisch mit dem, was man vor Ort erlebt. Und im Laufe der Zeit habe ich nicht nur mein Faible für politische Themen entdeckt, sondern eben auch für künstlerische und kulturelle. Und das Ganze muss ich ja nicht ausschließen. Das fand ich eigentlich immer ganz interessant. Und es ist ja auch so, dass ich bis heute eigentlich beide Seelen in meiner Brust habe. Ich schreibe Sachbücher, aber eben auch Thriller. Und der letzte Thriller, Sie haben ihn angesprochen, Strahlendes Eis, spielt in Grönland. Und da geht es eben um Hinterlassenschaften der amerikanischen versuchten Kriegsführung in Grönland, der Verstrahlung, die es dort gegeben hat. Ich nehme gerne reale Zusammenhänge und mache dann daraus einen fiktionalen Zusammenhang. Damals ist eine Atombombe abgestürzt, 1968, und die Verstrahlung hat viele Menschen das Leben gekostet. Dänen, vor allem dänische Soldaten. Das ist natürlich eine ganz andere Baustelle. Aber letztendlich, wenn man sich lange genug auseinandersetzt mit der Frage, wie funktioniert eigentlich globale Politik, dann stellt man fest, dass es doch immer wieder Ähnlichkeiten gibt. Denn es gibt mächtige Akteure auf diesem Planeten, die doch hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen verstehen. Und es ist eigentlich relativ unerheblich, ob das nun in Grönland der Fall ist oder im Nahen Osten. Es geht immer darum, dass es mächtige Akteure gibt, die ihre eigenen Interessen durchsetzen, rücksichtslos auf Kosten einheimischer Bevölkerungen. Und die zahlen dann den Preis dafür. Sodass es für mich kein Widerspruch ist, mich einerseits mit dem Nahen Osten zu befassen, andererseits mit Grönland, einerseits mit dem ägyptischen Kino, andererseits aber auch mit den politischen Realitäten in der Region. Wobei ich übrigens anmerken möchte, dass das ägyptische Kino, das also jahrzehntelang der Erwähnung nicht wert war, von der Qualität her, hat doch in den letzten Jahren wieder einen enormen Aufschwung genommen, weil es eben jüngere Filmemacher gibt, die einen ganz anderen Ansatz haben, sich europäisch überwiegend finanzieren und dann doch einen guten Weg gehen. Also das eine Zeit lang waren es ja nur Melodramen, die uns aus Ägypten ereilten. Und das muss man dann als Deutscher erstmal aushalten.
Ja. Ja, vielleicht kommen wir dann auch schon gleich, gehen wir über zu Ihrem Sachbuch, auf das wir heute den Fokus legen wollen. Wenn man das Buch aufschlägt, dann fällt einem direkt ins Auge, dass Sie zu Beginn mit 4 Zitaten einsteigen. Das ist eine ganze Menge. Und in all diesen Zitaten geht es um Wahrheit. Was beschäftigt Sie so sehr, dass Sie dem so viel Platz widmen, direkt zu Beginn?
Ich finde, dass es eine große Kluft gibt zwischen der gefühlten Lebenswirklichkeit der meisten Menschen, nicht allein in Deutschland, und der politischen Darstellung von gegebener Realität. Es gibt eine immer größere Kluft zwischen dem, was uns politische Entscheider erzählen über den Lauf der Welt und dem, was tatsächlich geschieht. Ich nenne ein Beispiel. In der Außenpolitik heißt es, dass westliche Politik grundsätzlich freiheitsorientiert wäre. Sie stünde für den Export, für die Durchsetzung von Demokratie, Menschenrechten und so weiter. Das klingt natürlich alles sehr gut. Wer hätte denn was dagegen? Aber die Realität ist ja eine völlig andere. Wenn wir uns beispielsweise das große Schweigen westlicher Politik gegenüber dem, was im Gazastreifen stattgefunden hat und stattfindet, vor Augen führen, dann wird man ja nicht umhinkommen festzustellen, dass es da eine gewaltige Kluft gibt zwischen Sein und Schein. Und das ist etwas, was mich sehr umtreibt und was mich übrigens letztendlich auch dazu gebracht hat, mich selber politisch zu engagieren. Ich war im Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Bundestages und war dort ehrlich gesagt doch ein bisschen erschüttert über die Wahrnehmung vieler dortiger Politiker, egal welcher Partei, die ganz klare Bilder hatten über Afghanistan, vor allem, dass dort Frauen unterdrückt werden, was ja auch nicht falsch ist. Aber man kann ja unter Verweis darauf nicht einen 20-jährigen deutschen Militäreinsatz dort selbst begründen, der Milliarden gekostet hat und 60 Soldaten, deutsche Soldaten, das Leben gekostet hat, plus natürlich Hunderttausende Afghanen. Aber das alles wird ausgeblendet. Es findet nicht statt. Mhm. Natürlich weiß man das abstrakt, dass die gestorben sind. Aber naja, was willst du machen so ungefähr? Und diese Haltung, die ist mir persönlich sehr fremd. Ich habe da einen anderen ethischen Zugang dazu. Ich bin der Meinung, dass man die Folgen seines Tuns bedenken sollte. Das ist aber in der hiesigen Politik in den seltensten Fällen ja der Fall. Und deswegen finde ich schon, dass wir eine Rückbesinnung brauchen dessen, was wir eigentlich erreichen wollen. Wenn Politiker etwas sagen, ist das das eine. Aber entscheidend ist ja das, was sie tun. Mhm. Und die Kluft ist mir persönlich viel zu groß. Und ich halte auch nichts von diesem ganzen überbordenden Moralismus, wie wir ihn gerade in der deutschen Politik erleben. Ich bin der Meinung, wenn man wirklich ein moralisches Selbstverständnis hat, ich persönlich bevorzuge den Begriff ethisch, weil das weiterreicht, dann muss man diesen Begrifflichkeiten durch sein Tun entsprechen. Lediglich ist zu postulieren, oh, wir haben eine ganz hohe Moral, um dann zum Beispiel an Israel Waffen zu liefern, die anschließend dann überwiegend palästinensische Zivilisten töten im Gazastreifen, das ist für mich keine moralisch oder feministisch orientierte Außenpolitik, das ist einfach nach meinem Empfinden, naja, pure Heuchelei.
Mhm. Ist Wahrheit damit dann eine Haltungsfrage?
Die Wahrheit zu erkennen wird immer schwieriger, weil wir in einem gesellschaftlichen Umfeld leben, in dem alles zu zerbröseln scheint. Es gibt keine übergeordneten Zusammenhänge mehr, wie zu einer Zeit, als zum Beispiel die Religion noch eine prägende Rolle spielte und weite Teile der Bevölkerung einen gemeinsamen Bezugsrahmen hatten. Das ist lange vorbei. Und durch den Siegeszug des, wenn ich sagen darf, des Finanzkapitalismus seit den 1980er Jahren kann man beobachten, verstärkt natürlich dann durch die Individualisierung von Betriebsabläufen, Stichwort Homeoffice, wie wir es erlebt haben, nach dem Jahr 2000 verstärkt, ist sozusagen die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv in westlichen Industriegesellschaften oder postindustriellen Gesellschaften weitgehend verloren gegangen. Man kann das rein äußerlich daran festmachen, dass für viele Menschen das Prägendste für die eigene Identität das Tattoo ist, das sie tragen. Nichts gegen Tattoos, aber es ist natürlich auch Ausdruck einer, wie soll ich sagen, einer Orientierungslosigkeit. Wir haben diese Gewissheit nicht mehr, wie wir sie vielleicht im arabischen Orient haben, dass Religion noch eine Rolle spielen würde. Auch die Rolle der Gewerkschaften oder anderer politischer Organisationen ist stark zurückgegangen. Wahrheit ist häufig das, was bestimmte Interessensgruppen als Wahrheit verkaufen. Am extremsten sehen wir das jetzt in den USA, wo unter Präsident Trump im Grunde genommen alles zum Verkauf steht. Es gibt sozusagen keine Wahrheit mehr und gleichzeitig verlieren nach meiner Beobachtung, ich hoffe, dass ich mich irre, gerade jüngere Menschen in Deutschland lernen immer weniger in analytischen und kausalen Zusammenhängen zu denken. Wem nützt es, bestimmte Entscheidungen zu treffen? Cui bono? Diese Frage wird heute gar nicht mehr vermittelt. Ich habe als Schüler noch gelernt, dass man in Zusammenhängen denkt, dass man strukturelle Zusammenhänge herstellt, dass man analytisch denkt. Aber das scheint heute verloren gegangen zu sein. Heute geht es sehr stark um persönliche Individualitäten, um die Frage, bin ich hetero, bin ich queer, bin ich dieses, bin ich jenes. Das ist einerseits Ausdruck eines großen Maßes an Freiheit und nichts dagegen, dass es diese Freiheiten gibt, sich in dieser Richtung zu orientieren. Aber es beantwortet ja nicht die Frage, wohin soll eine Gesellschaft sich insgesamt orientieren und wie kann man eigentlich so etwas wie Gerechtigkeit herstellen, sowohl innerhalb eines Landes, einer Gesellschaft, wie auch in globaler Hinsicht, denn es ist ja ganz klar, dass einige Länder auf dieser Welt in einer Pole Position sich befinden und andere müssen dann ausbaden, was diese Mächtigen erstaunlichen Ideen haben, wie zuletzt eben Donald Trump, der nun also der Meinung ist, dass man den Gazastreifen amerikanisieren sollte. Wer weiß, wo das noch hinführt. Ich hoffe, dass die Amerikaner nicht eines Tages auch Bayern zu amerikanischem Hoheitsgebiet erklären. Also das ist schon beunruhigend. Oder die Lausitz ist, glaube ich, nicht sexy genug. Aber ich glaube, Bayern, das ist schon eine andere Liga.
Daran direkt anschließend, Wahrheit ist natürlich, oder Sie haben auch gerade Gerechtigkeit gesagt, das sind natürlich sehr große, auch philosophie-theoretisch aufgeladene Begriffe, wo ich mir immer gut vorstellen kann, dass man dass sich viele daran aufhängen, weil natürlich damit, ob man das jetzt möchte oder nicht, aber immer so ein gewisser Absolutheitsanspruch auch dranhängt. Aber ich will vielleicht einen alternativen Begriff vorschlagen, vielleicht eher sowas wie Redlichkeit, was Sie sich vielleicht auch mehr in der Politik wünschen, wo zumindest diese Diskrepanz zwischen dem, was gesagt wird und was dann tatsächlich gemacht oder nicht gemacht wird, einfach nicht mehr so riesig ist, wodurch dann nicht mehr dieser Eindruck der Heuchelei so stark entsteht. Ich möchte jetzt nochmal ganz konkret zum Buch kommen. Was sind denn in dem Buch Krieg ohne Ende die fünf, wir nennen es jetzt mal die fünf Wahrheiten, die Sie sozusagen, kann auch mehr oder weniger sein, die Sie in diesem Buch mitteilen möchten?
Also ich habe das jetzt mental nicht so durchnummeriert, aber der entscheidende Punkt ist für mich, dass man eine palästinensische Perspektive insoweit vermittelt, als wir ja, wenn wir auf den Nahen Osten gucken, auf den Konflikt zwischen Israel und Palästinensern, dann ist ja das vorherrschende Narrativ im Grunde genommen das, dass die Überlebenden von Auschwitz den Staat Israel quasi gegründet hätten. Israel sei ein Staat der Überlebenden. Und im Grunde genommen haben die Araber immer versucht, Israel zu zerstören, zu vernichten, die Juden ins Meer zu treiben, wie es heißt. Und die Palästinenser seien eben strukturell nicht friedensfähig, weil sie alle Angebote, die Israel großzügigerweise gemacht hätten in der Vergangenheit, immer wieder von sich gewiesen hätten. Das ist jetzt so ein Best-of in kürzester Zeit kondensiert. Aber ich bin der Meinung, man muss schon auch mal nüchtern, historisch der Frage nachgehen, wie ist eigentlich die zionistische Bewegung entstanden? Wer hat sie unterstützt? Wie hat das Ganze eigentlich funktioniert? Das ist ja schon eine enorme politische Leistung, dass zunächst einige wenige Akteure der zionistischen Bewegung, dass es ihnen gelungen ist, die Unterstützung der Mächtigen auf der Welt, vor dem Zweiten Weltkrieg war das Großbritannien, seither sind es die USA, erfolgreich zu gewinnen. Das ist ja schon mal eine wirklich beachtliche Leistung, für die aber die Palästinenser einen hohen Preis bezahlt haben. Stichwort Nakba, also die Vertreibung der Palästinenser, eines Großteils der Palästinenser im Zuge der israelischen Staatswerdung 1948. Über diese Zusammenhänge aber gibt es in Deutschland nur relativ wenig Bewusstsein. Also wir sehen meistens die Israelis in der Perspektive der Opfer und die Palästinenser in der Perspektive der Täter, die mit den Mitteln des Terrorismus versuchen, den Staat Israel zu vernichten. Das ist jetzt etwas plakativ formuliert, aber das ist eigentlich so der grundlegende Ansatz in Deutschland. Und ich bin der Meinung, dass es zur Wahrheit dazugehört, dass man die Perspektive der anderen Seite ebenfalls beleuchtet, zumal ja die Palästinenser diejenigen sind, die den Preis gezahlt haben für die Staatswerdung Israels und für die heutige Politik Israels, die ja längst nicht mehr darauf abzielt, lediglich einen Teil Palästinas zum Staatsgebiet Israels werden zu lassen, sondern es geht ja dem israelischen Mainstream darum, das gesamte Palästina in Eretz Israel, im Land Israel aufgehen zu lassen. Und die Palästinenser, nun gut, die müssen dann irgendwie sehen, wo sie bleiben. Perspektivisch hat ja Donald Trump den Weg gewiesen. Sie mögen in Richtung Ägypten, in Richtung Jordanien eine neue Zukunft begründen. Wie das alles funktionieren soll, darüber wird er sich mit Sicherheit keine Gedanken gemacht haben bislang. Aber interessant ist ja, dass wir über den palästinensischen Teil dieser Geschichte relativ wenig Bewusstsein haben in Deutschland. Hat zu tun mit Staatsräson, mit der jüngeren deutschen Geschichte und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, ich beschreibe oder erzähle über Geschichte, über Historie eigentlich gerne aus der Perspektive der Opfer. Also im Sinne von derjenigen, die den Preis bezahlt haben dafür, dass eine andere Gruppierung ihren Weg gehen konnte. Und meine eigene Gruppierung musste sozusagen den Preis dafür bezahlen. Und das haben wir hier im Kontext Israel-Palästina.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Wenn Sie sozusagen das so benennen, dann kann man aber ja durchaus auch argumentieren, dass auch die jüdische Staatsgründung Israels sozusagen dass es einen hohen Preis gibt, dass der Staat gegründet wurde. Also es gibt ja sozusagen, Sie versuchen ja auch gerade ein bisschen wegzukommen von diesem Schwarz-Weiß-Denken, wenn ich Sie richtig verstehe. Und das funktioniert aber ja auch in beide Richtungen. Also sozusagen, wer sind eigentlich die Opfer in dem Ganzen?
Ich glaube, die Opfer sind grundsätzlich die, die den Preis zu zahlen haben für die Machtspiele der Mächtigen. Und da gibt es natürlich jüdische Israelis genauso wie Palästinenser. Es ist ja nicht so, dass Israel ein Kollektiv wäre, in dem alle Israelis nun alle in eine bestimmte Richtung gingen und alle nun Netanyahu und seine expansionistische Politik unterstützen würden. Es hat auch in der Vergangenheit immer wieder Kritik gegeben von aufgeklärten jüdischen Diaspora-Vertretern oder Israelis im Land selbst. Genügend Friedensbewegungen hat es gegeben, die versucht haben, hier die Dinge zu überwinden. Sie hatten allerdings keine Chance, weil die innenpolitische Entwicklung in Israel immer mehr in Richtung Ultrarechts sich verlagert hat, was auch zu tun hat mit der Einwanderung, insbesondere aus der ehemaligen Sowjetunion nach 1990. Denn diejenigen Einwanderer waren häufig extrem rechtsorientiert, haben neue Parteien gegründet, die jetzt das Rückgrat bilden der ultrarechten Regierung unter der Führung von Benjamin Netanyahu. Aber es ist in der Tat wichtig festzuhalten, es gibt nicht schwarz und weiß. Es ist nicht so, dass die Israelis, wenn ich so verallgemeinert sagen darf, immer die Bösen wären und die Palästinenser immer die Guten und so weiter. Natürlich, es gibt viele Grautöne. Aber der Kern der Geschichte ist natürlich, dass die eine Seite historisch gesehen immer über sehr viel Machtmittel verfügte und die andere Seite über sehr wenig. Und die Palästinenser sind diejenigen, die gerade einen hohen Preis zu zahlen haben für die Machtansprüche anderer.
Wir beziehen uns jetzt auf den Zeitraum ab 1948, oder?
Ja, in der Tat, aber natürlich auch schon zuvor. Im Grunde genommen kann man ja sagen, das hat mich selber auch bei der Recherche zu dem Buch sehr verwundert. Das war mir in dieser Deutlichkeit nicht klar. Wenn man sich die Schriften früher zionistischer Führer ansieht, die, sagen wir mal, angefangen ab dem Jahr 1900 etwa, die Staatswerdung Israels vorangetrieben haben. Was zunächst einmal kulminierte in der Balfour-Erklärung von 1917, wo die Briten die Unterstützung aussprachen für eine jüdische Heimstätte in Palästina. Das haben sie natürlich nicht aus Nettigkeit getan, sondern aus der Überlegung heraus, naja, der Suezkanal ist für uns die Briten sehr wichtig. Das ist unsere Lifeline zwischen Großbritannien und unserer Kronkolonie Indien. Und wenn wir jetzt in Palästina eine Bewegung haben, nämlich die zionistische, die uns, Großbritannien, unterstützt, ist das prima. Damit sichern wir das Hinterland für den Suezkanal. Und diese Zusammenhänge, die muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Und die zionistische Bewegung hat sehr früh, sehr deutlich gemacht, anhand eigener Schriften, dass die Palästinenser in dem zu gründenden Staat Israel eigentlich keine Zukunft hätten. Man sprach davon, dass es eine Transferlösung geben müsse, dass die Bevölkerung zu transferieren sei in die Nachbarländer. Das, was man damals als Transfer bezeichnete, würde man heute als ethnische Säuberung benennen. Und genau darum ging es. Es gibt unendlich viele Zitate rauf und runter, die ich auch wiedergebe im Buch. Da schlackert man mit den Ohren. Es ist nicht so, dass die nicht klar gesagt hätten, die frühen zionistischen Führer, bis hinauf zu den ganz Bekannten, die wir kennen, David Ben-Gurion oder Chaim Weizmann, die sehr deutlich waren hier, die Palästinenser müssen raus. Man sprach ja auch gar nicht von Palästinensern, sondern entweder von Einheimischen oder von Arabern.
Und ich glaube, in dem Kontext ist dann auch nochmal wichtig, wirklich etwas, was in Deutschland leider zu selten passiert, zu differenzieren zwischen wirklich der zionistischen Bewegung, dass eben die zionistische Bewegung nicht gleichzusetzen ist mit dem Judentum und es damit ja auch dann zu erklären ist, dass es auch jüdische Menschen gab, die wirklich gegen die Balfour Declaration rebelliert haben, was man ja im Kopf gar nicht zusammenkriegen würde, wenn man das 1:1 gleichsetzt, Zionismus, Judentum. Und damit eben halt auch nochmal differenzieren kann, dass Antizionismus nichts mit Antisemitismus zu tun hat. Also da gebe ich Ihnen recht, dass sich natürlich viel zu wenig mit palästinensischer Geschichte in Deutschland auseinandergesetzt wird, aber eben vermeintlich in dem Land mit der guten Erinnerungskultur auch anscheinend sehr wenig mit israelischer, jüdischer Geschichte wirklich sich fundiert auseinandergesetzt wird. Wolltest du? Okay. Jetzt wäre nochmal meine Frage, warum hatten Sie das Bedürfnis, Ihr Buch im letzten Jahr zu veröffentlichen? War das aus Ihrer Sicht der beste Zeitpunkt? Oder?
Das hängt natürlich zusammen mit dem 7. Oktober 2023, mit dem Angriff der Hamas auf Israel. Danach gab es ja eine große Erschütterung über diesen Großangriff und entsprechend auch ein mediales Framing. Das alles hat mich sehr fasziniert und ich habe mir gedacht, Mensch, es wäre jetzt eigentlich an der Zeit, mal ein Buch zu schreiben, wo du nicht lediglich die aktuellen Reaktionen beleuchtest, sondern wirklich mal in die Tiefe gehst und die Geschichte der zionistischen Bewegung vom Jahr 1896 an, das ist ja in der Regel, ist es ja das, die Veröffentlichung des Buches Der Judenstaat von Theodor Herzl, eines damaligen Wiener Journalisten. Das gilt gemeinhin als Big Bang für die Entstehung der zionistischen Bewegung. Es gab darüber hinaus aber natürlich auch weitere Organisationen, die das Ganze dann ins Laufen gebracht haben und auch politisch großen Einfluss genommen haben, vor allem in Großbritannien. Und das war so meine Überlegung. Ich habe mir gesagt, das sollte man jetzt mal zum Anlass nehmen, um die ganze Geschichte der Staatswerdung Israels und des Agierens Israels nach 1948 einmal zu beleuchten. Und was mich in dem Zusammenhang wirklich doch regelrecht erschüttert hat, war die Einsicht, dass es eigentlich zu keinem Zeitpunkt, weder seitens der zionistischen Bewegung, der Mainstream-zionistischen Bewegung, noch seitens des Staates Israels, egal ob jetzt ursprünglich sozialdemokratisch orientiert, bis zur Ermordung von Yitzhak Rabin kann man das in etwa datieren im Jahr 2005 und seither eben ultranationalistisch, ultrareligiös. Es gab aber nie wirklich die Bereitschaft zu sagen, okay, es gibt hier die Palästinenser, es gibt die Israelis, wir müssen einen Deal machen. Wir brauchen einen zweiten Staat für die Palästinenser. Es wurde darüber immer geredet. Aber man hat alles getan, um diese Zwei-Staaten-Lösung zu unterlaufen, was ja auch der staatlichen Ideologie entspricht. Denn der Mainstream-Zionismus, wie er verkörpert wird, zum Beispiel durch das Parteiprogramm der Likud, der Regierungspartei unter Netanyahu, dort steht klipp und klar drin, es wird keinen palästinensischen Staat geben westlich des Flusses Jordan. Und Ähnliches hat auch das israelische Parlament, die Knesset, wiederholt zu Protokoll gegeben. Und insoweit ist natürlich jede Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung politisch sinnvoll, aber es wird nicht realisiert werden. Diese Zusammenhänge will bei uns eigentlich niemand so richtig wissen, weil das passt nicht so ins vorherrschende Bild, was Sie gerade angesprochen haben, dass man unterscheiden muss zwischen Zionismus und Judentum. Genau das versucht man ja in Deutschland zu nivellieren. Man ist ja der Meinung, dass jeder, jetzt etwas überspitzt formuliert, der Israel kritisiert, im Grundsatz, im Herzen ein Antisemit sei. Wir haben ja Ende des letzten Jahres, im November 24, wurde ja die Resolution zum Schutz jüdischen Lebens verabschiedet im Bundestag. Jeder ist dafür, jüdisches Leben zu schützen. Das ist nicht das Problem. Aber diese Resolution meint ja im Grunde genommen, wenn man sie sich näher anguckt, sie ist nicht gesetzeskraftmäßig, also sie ist nicht bindend. Ja. Aber trotzdem ist völlig klar, dass mit dieser Resolution Kritik an Israel gleichgesetzt wird mit Antisemitismus. Und das gilt auch für Kritik am Zionismus. Mhm. Und das ist deswegen problematisch, weil einhergehend mit dieser Resolution alle Institutionen in Deutschland, die in irgendeiner Weise staatlich unterstützt werden, und das werden fast alle, die verlieren ihre finanzielle Unterstützung, wenn der Verdacht im Raum steht, sie seien antisemitisch. Dafür reicht es, einen palästinensischen Referenten einzuladen, der möglicherweise über die Nakba etwas erzählt. Es ist ein antisemitischer Akt in der Vorstellungswelt derer, die diese Resolution unterstützt haben. Schon gibt es keine Finanzierung mehr. Damit ist im Grunde genommen eine diskursive Auseinandersetzung nicht mehr möglich. Und es soll jetzt ja noch ein neues Gesetz gemacht werden oder eine neue Resolution verabschiedet werden, dahingehend, dass in der Schule und an den Universitäten ebenfalls ein geschichtliches Verständnis von Israel vermittelt werden soll, das quasi Kritik an der israelischen Regierung und sei sie noch so rechtsextrem als antisemitisch wertet. Das ist eine völlig absurde Konstellation. Es ist generell, wie ich meine, nicht Aufgabe eines Staates oder einer Regierung, geschichtliche Ereignisse verbindlich einzuordnen. Das ist Sache der Historiker. Die können sich auch untereinander streiten. Aber ich kann noch nicht per Resolution sagen, dass beispielsweise der Kolonialismus, man kann die Dinge ja weiterdenken, wenn man einmal das Fass geöffnet hat, man könnte ja auch auf die Idee kommen zu sagen, Kolonialismus war eigentlich eine prima Sache. Da haben die weißen Europäer, haben den Schwatten in Afrika mal so richtig Kultur und Werte vermittelt. So könnte man ja auch argumentieren und sagen, das wollen wir jetzt auch in Gesetzeskraft gießen. Wer anderer Meinung ist, der ist eben nicht auf dem richtigen Weg. Ich halte das für sehr, sehr bedenklich. Und ich glaube auch nicht, dass man damit der Sache selber einen Gefallen tut. Denn ich glaube, dass das im Gegenteil eher den realen Antisemitismus, also die Ablehnung von Juden, weil sie Juden sind, stärkt. Denn wenn ich Angst haben muss, dass ich in der Öffentlichkeit irgendetwas sage und sofort riskiere ich meine Karriere zu torpedieren, dann führt das natürlich nicht dazu, dass ich Sympathien notwendigerweise entwickle, sondern ich werde mich vielleicht innerlich eher zurückziehen und mir sagen, ja komm, also mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Also ich glaube, Offenheit im Umgang miteinander wäre viel, viel besser. Und ich bin der Meinung, dass es nicht Aufgabe einer Regierung oder des Staates wäre, geschichtliche Zusammenhänge verbindlich festlegen zu wollen. Das ist einfach eine Anmaßung der Politik, die geboren ist aus der Überlegung, dass die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gezogen hätte, wer sich bedingungslos hinter die Politik Israels stelle. Man kann ja diese Haltung einnehmen, aber dann muss ich doch zumindest definieren, welches Israel ist gemeint. Das Israel in den Grenzen des 5. Juni 1967 oder das Groß-Israel, das seither am Entstehen ist, da muss ich mich doch zu äußern. Und ich kann
oder
nicht die ganzen
israelische Regierung oder das israelische Volk sozusagen, das ist ja auch nochmal, glaube ich, eine wichtige Differenzierung, wem dann auch die Solidarität gilt.
Richtig, ganz genau. Und ich meine, es gibt ja in Israel nicht nur jüdische Bevölkerung, sondern auch Palästinenser mit israelischem Pass. Es gibt unendlich viel, was man hier differenzieren müsste. Aber es geht hier ja nicht um Differenzierung, sondern es geht darum zu sagen, es gibt nur eine Wahrheit, es gibt schwarz, es gibt weiß. Wir entscheiden uns für schwarz und wer weiß sagt, der ist potenziell eben ein Gegner der Staatsräson und stellt sich möglicherweise damit auch außerhalb der gesetzlichen Ordnung in diesem Land. Es ist ja nicht ohne Grund, dass die Innenministerin in Deutschland palästinensische Proteste in diesem Land im Bereich der präterroristischen Aktivitäten verortet. Und jede palästinensische Demonstration in Deutschland steht unter dem Verdacht des Antisemitismus. Teilweise ist es ja nicht mal den Demonstranten gestattet, eine palästinensische Fahne zu zeigen. Und selbst ganz harmlose Rufe, wie wir sie gesehen haben nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandes zwischen der Hamas und Israel, vermittelt durch Katar und USA und Ägypten, als hier Demonstranten Berlin auf die Straße gingen, arabische Demonstranten, und skandiert hatten, Yalla, Yalla, Intifada, also nun wirklich ein harmloser Spruch, wenn man will, wenn man so will. Aber selbst das war strafbewehrt. Und da muss man wirklich sagen, die Palästina-Frage ist für die deutsche Innenpolitik eine Frage, wo die Illiberalität des deutschen Staates doch sehr deutlich durchscheint. Wir haben verschiedene Bereiche in der Vergangenheit gesehen, wo der Staat seine Sicht auf die Dinge durchgesetzt hat. Corona war so eine Geschichte, Ukraine-Krieg ist so eine Geschichte, hier die Guten, da die Bösen und im Nahen Osten ist es ähnlich. Aber der Bereich der Meinungsfreiheit wird immer enger. Ich kann in Deutschland alles sagen, selbstverständlich, es ist ein freies Land. Aber der Trick ist, dass wenn ich bestimmte Dinge sage, ich werde nicht verhaftet, natürlich nicht. Aber ich ruiniere mir möglicherweise meine berufliche Laufbahn, meine Karriere. Und das ist natürlich ein mächtiges Schwert, das über einem schwebt.
Mhm. Mich würde jetzt, wir haben jetzt ja schon angefangen, darüber zu sprechen, sozusagen einerseits die Situation im Nahen Osten selbst und andererseits aber auch, was das innenpolitisch in Deutschland und auch auf uns als Gesellschaft für Auswirkungen hat. Was mich stark interessiert oder auch selbst umtreibt bei der Frage ist sozusagen oder bei der Thematik ist die Frage der eigenen Positionalisierung. Also Sie haben das vorhin schon angesprochen, dass in Ihre Perspektive, die Sie auch in dem Buch aufzeigen, ich zitiere aus der Einleitung, die Perspektive ist konsequent die der Ohnmächtigen und Vergessenen. Und mich würde interessieren, wie reflektieren Sie selbst Ihre Position? Also was ist genau Ihre Stimme? Von wem werden Sie gehört? Welchen Anspruch haben Sie an sich selbst? Und ist es nicht vielleicht auch etwas bevormundend zu sagen, ich bin die Stimme der Ohnmächtigen?
Wenn man es so formulieren würde, in der Tat, da haben Sie vollkommen recht. Es ist so, ich persönlich habe eine große Affinität zu Menschen, denen Unrecht widerfährt. Und es ist völlig egal, ob das jetzt um das Thema Palästina geht oder irgendeine andere Frage. Ich war immer sehr misstrauisch gegenüber denen, die über Macht verfügen, weil ich früh gelernt habe, angefangen mit dem Beispiel, was ich am Anfang erwähnt hatte, dieses Kibbutz Shvayim, wo da eben die Nakba in ihren Folgen noch zu beobachten war, aber man sollte darüber nicht reden. Und das hat mich misstrauisch gemacht, weil ich mir gesagt habe, das kann doch eigentlich nicht sein. Und ich habe dann im Laufe der Zeit als Twen erkannt, dass eben, wie gesagt, die Macht das eine ist und die mediale Vermittlung machtpolitischer Zusammenhänge etwas ganz anderes. Und die Lebenswirklichkeit von uns allen mag dann auch noch einmal etwas anderes sein. Also ich versuche sozusagen, denen eine Stimme zu sein, die normalerweise keine Stimme haben, weil sie nicht gehört werden. Und ich habe aus Gründen, die ich Ihnen jetzt gar nicht so konkret benennen könnte, ein soziales Gewissen eigentlich schon seit frühester Kindheit. Ich hatte immer ein Empfinden dafür, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Es gibt eine Schlüsselszene, die sich mir eingeprägt hat, auf dieser meiner ersten Reise in Marokko vor vielen, vielen Jahren. Da sah ich zwei Kinder miteinander auf der Straße. Das eine Kind war ein Schuhputzer. Die waren beide 10 Jahre alt, nicht älter. Der eine 10-Jährige, der saß da mit seinem zusammengezimmerten Holzteil, mit dem er anderer Leute Schuhe putzte. Und er putzte einem 10-jährigen Kind die Schuhe aus der marokkanischen Oberschicht. Und er versuchte, dieser Schuhputzer, mit dem Reichen ins Gespräch zu kommen. Der war sehr freundlich, sehr zugewandt, dieser 10-jährige Schuhputzer. Und der andere, der Reiche, hat ihn nicht eines Blickes gewürdigt. Er hat mit ihm nicht geredet, gar nichts. Und diese Szene, die hat sich mir eingeprägt, weil das für mich so eine symbolträchtige Szene war, zwischen Reich und Arm, zwischen Ohnmacht und Aufbruch. Und was mache ich, wenn ich ein Schuhputzer bin, der mit 10 Jahren noch freundlich reagiert auf einen 10-Jährigen, der sozusagen mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde? Wie gehe ich damit um, wenn ich dann mit 20, mit 30 spätestens merke, dass das Leben es mit mir nicht gut meint und dass die Ungerechtigkeiten mit Händen zu greifen sind? Ich konnte mich immer gut mit dem Schuhputzer identifizieren. Also mein Herz gehört ihm und das ist eigentlich so mein persönlicher Impuls. Und, aber es gibt natürlich nicht die absolute Wahrheit. Es ist nicht so, dass jeder, der arm ist oder jeder, der unterdrückt wird, nun automatisch ein guter Mensch wäre. Das ist völlig klar. Man muss das schon differenzieren. Aber trotzdem, das Unrecht auf der Welt ist ja nun mit Händen zu greifen. Es wird nicht weniger. Und wie erwähnt, das ist ja für mich auch ein Grund, warum ich mich politisch engagiere. Ich mir gesagt habe, es reicht nicht, die Welt ständig neu zu interpretieren, sondern man muss sie auch zu verändern suchen. Das stammt natürlich nicht von mir, sondern von einem anderen klugen Mann. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist schon der richtige Ansatz. Zumal wir in Zeiten leben, wo man das Gefühl hat, es muss gehandelt werden. Weil wenn wir es nicht tun, dann entgleitet uns nicht zuletzt auch Deutschland oder die Realitäten in diesem Land, weil die sozialen Gegensätze und Spannungen immer größer werden. Und das ist etwas, was mich beunruhigt. Wenn das so weitergeht, dann ist ein anderes Thema, will ich jetzt gar nicht vertiefen. Aber ich glaube, wenn das so weitergeht, dann hat die AfD gute Chancen, bei den Wahlen 2029 zur stärksten Partei zu werden in Deutschland.
Vielleicht dann nach diesem marokkanischen Erweckungserlebnis gab es, können Sie vielleicht nochmal so Situationen oder Zusammenhänge beschreiben, wo Sie sagen würden, da hat sich Ihre Position auch noch verstärkt sogar in gewissen Themenbereichen und gibt es auch Positionen, wo Sie eben jetzt mit Blick zurück sagen, das habe ich zwar damals noch so gesehen, aber heutzutage würde ich das ganz anders einschätzen.
Also ehrlich gesagt kann ich mich jetzt daran nicht erinnern. Also nicht, dass ich unfehlbar gewesen wäre in meiner Wahrnehmung. Natürlich habe ich auch Fehleinschätzungen gegeben und so, gar keine Frage. Aber also grundsätzlich, dass ich jetzt Wasser gepredigt hätte und am Ende feststellen musste, dass es eigentlich Wein gewesen war oder umgekehrt, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich habe eigentlich im Gegenteil das Gefühl gehabt, dass dieses ursprüngliche Anteilnehmende, das ich dann versucht habe zu übertragen auf politische Zusammenhänge, im Grunde genommen wurde, die Erschütterung immer größer, weil ja, wie soll man sagen, wenn man sich westliche Politik insgesamt anguckt, dann wird einem ja schon schwindelig. Also die ganzen militärischen Interventionen, die es gegeben hat, denken wir an die US-Geführte im Irak, denken wir an den Krieg in Afghanistan. Es sind nach Angaben der Washington Post seit Beginn des Krieges gegen den Terror am 11. September 2001 etwa 4,5 Millionen Menschen getötet worden im Zuge der amerikanischen Aktivitäten im Anschluss. Und es ist überhaupt gar kein Bewusstsein da für diesen Zusammenhang. Das liest man dann einmal in der Washington Post, aber im Grunde genommen geht das dann unter und nimmt das vielleicht am Rande mit. Aber ja, und dann haben wir auf der anderen Seite den Krieg in der Ukraine, wo aber das Unrecht, das Russland dort begeht, sehr plakativ nach vorne gestellt wird. Das hat natürlich geopolitische Motive. Und weil es ein Stellvertreterkrieg längst geworden ist zwischen den USA hier und Russland dort. Und leider, ich wünschte, ich hätte mich geirrt, aber ich habe das Gefühl, auch in der Gegenwart ist es so, dass sich an alten Machtstrukturen nicht groß etwas verändert hat. Und ich suche Ihre Frage zu beantworten. Wo habe ich jetzt vielleicht einen großen Lapsus gemacht, wo man sich komplett geirrt hätte? Ich muss nochmal drüber nachdenken, aber so spontan fällt mir nicht so viel ein. Ich meine, man wird natürlich auch angegriffen, wenn man bestimmte Zusammenhänge oder Wahrheiten wiedergibt, die eben nicht dem Mainstream entsprechen. Aber ich meine, auch im Kontext Israel-Palästina, wo ich eigentlich immer sehr klar war, ich habe schon als junger Spund, als 21-Jähriger, ein Interview gemacht mit Vertretern der PLO, die damals noch in Beirut waren, 1981. Und ich hatte damals schon Gefühl, ich war nicht ein großer Freund der PLO, weil es ist eine ziemliche Chaostruppe gewesen und so weiter. Aber trotzdem, ich habe mir gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Im Libanon sind so viele palästinensische Flüchtlinge. Mir war das damals alles gar nicht so bewusst. Und wenn man einmal anfängt, sich mit diesen auseinanderzusetzen, man lernt immer mehr dazu, man wird unruhig und denkt sich, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um? Ein Ventil für mich war es, Bücher zu schreiben. um auf diese Art und Weise zu vermitteln, dass die Welt so wie sie ist, nicht in Ordnung ist.
Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen, vielleicht nochmal auch anknüpfend an die Frage eben, Sie sind ja auch einfach viel unterwegs gewesen und zumindest auch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, finde ich, blickt man ja auf sein Herkunftsland anders ab dem Moment, wo man außerhalb ist.
Absolut.
Und wo man nochmal einen Spiegel vielleicht auch bekommt in der Gesellschaft, in der man sich dann befindet, was die eigentlich denken über den Ort, wo man selber herkommt. Hat sozusagen, Sie waren für Ihr Studium in Damaskus, inwiefern hat Sie das vielleicht geprägt oder was hat da, also ich stelle mir das dann auch vor, dass Sie ja auch einfach als junger Mensch vielleicht auch dann damit konfrontiert worden sind, mal von außen auf Deutschland und die westliche Politik zu schauen. Und was macht das mit der eigenen Position?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist natürlich genauso, wie Sie sagen, wenn man eine andere kulturelle Perspektive einnehmen kann, dann lernt man sehr viel dazu. Konkretes Beispiel, in Deutschland ist man überzeugt, man habe die richtigen Lektionen gelernt aus der jüngeren deutschen Geschichte, indem man ohne Wenn und Aber hinter Israel steht. Dann ist man in Syrien oder auch anderswo in der Region und man lernt Palästinenser kennen, die Nachkommen sind von Eltern oder Großeltern, die 1948 vertrieben wurden. Und die einem dann, wenn sie hören, dass man aus Deutschland ist, die Frage stellen, wie kann das eigentlich sein, dass ihr so einseitig nur Israel unterstützt? Und dann wird man natürlich nachdenklich und das sagt sich, na gut, man kann das dann erklären, warum die Deutschen das so tun, wie sie das tun. Aber klar, man bekommt auch ein Sensorium dafür, dass aus anderer Perspektive das nicht in Ordnung ist. Und das ist jetzt ein konkretes politisches Beispiel. Aber zum Beispiel auch das Bewusstsein, dass die westliche Kultur die bessere sei oder dass wir nun wirklich mit Moral gepudert werden, weil wir so vorbildlich sind in unserer ritterlichen Gesinnung. Das alles erweist sich dann ja schnell als Schall und Rauch, weil die Leute ihre eigenen Lebensrealitäten nur zu vermitteln brauchen. Wenn man im Libanon in ein palästinensisches Flüchtlingslager geht, also dann sind alle Gewissheiten, die man vielleicht als politisch korrekt formatierter Deutscher haben mag, sind dann hinfällig, sofern man Augen hat zu sehen. Und was mich immer umtrieben hat, und auch als Journalist, der ich ja lange war, ist die Schwierigkeit, Leuten, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, das entsprechend zu vermitteln. Denn häufig kam dann der Vorwurf, naja, du bist der Propaganda der anderen Seite erlegen. Das ging ja sogar so weit, wenn man Leuten erzählte, also auch gebildeten Leuten, dass man in Damaskus war, dass man Arabisch studiert hat. Ja, ist doch klar, dann bist du doch von der anderen Seite. Nach dem Motto, wer Arabisch spricht, muss ja letztendlich eine Affinität haben zu terroristischen, islamistischen, gewaltbereiten Bewegungen. Ich habe das dann gekontert mit Fragen wie, und sagen Sie mal, ist ja ein interessanter Ansatz, wer also Arabisch lernt oder spricht, der ist terroraffin. Wie ist das eigentlich mit denen, die Englisch sprechen? Sind die dann CIA-affin? Sind das dann amerikanische Agenten oder sind sie sämtlich Anhänger von Herrn Trump? Ja, und wenn man solche Fragen stellt, dann macht man sich nicht beliebt, das ist völlig klar, aber letztendlich ist es eine naheliegende Frage. Jeder Mensch versucht, das Leben für sich so zu organisieren, dass er es versteht und auch die vielen Brüche. Das Leben ist komplex, die Welt ist komplex und viele Menschen neigen dazu, sich ein Gerüst zusammenzuzimmern, mit dem sie versuchen, mit der Komplexität der Welt fertig zu werden und daran nicht zu verzweifeln. Und die einen sind offener und die anderen sind enger, sind ängstlicher. Sie wollen sozusagen in ihrem vertrauten Umfeld nichts haben, was sie disruptiv durcheinander bringen könnte. Und dann wird das eben verdrängt, die andere Realität. Und es ist in der Tat so, dass ich oft merkte, ich war ja lange Jahre Redakteur bei der Zeit, dass man sehr vorsichtig sein muss in dem, was man sagt und was man nicht sagt, weil man kommt ruckzuck in eine ganz bestimmte Perspektive. Ich kann als Transatlantiker sagen, was ich will. Das ist sozusagen gesetzt. Transatlantizismus, die engen Beziehungen zwischen Deutschland und USA, prima, wunderbar. Aber sobald man eben nicht zu 100% diese Perspektive einnimmt, und die kann man nicht einnehmen, wenn man mit offenen Augen sieht, was in der Welt passiert, ja, dann ist man leicht sozusagen jemand, der von der offiziellen Linie abweicht. Das ist nicht karriereförderlich. Aber wir sehen ja heute in der Welt, in der wir leben, dass wir eigentlich sehr viel mehr an Differenzierung bräuchten. Die fehlt aber. Mittlerweile regiert der Wahnsinn. Man kann im Grunde genommen den größten Unfug behaupten. Ich glaube, wenn jemand mit charmantem Lächeln und Bewusstsein vermitteln würde, dass die Erde eine Scheibe sei, auch das würde im Zweifel durchgehen als besonders raffinierter Blick auf die Welt. Aber es sind alles Nebensächlichkeiten, Ablenkungsmanöver, narzisstische Selbstbespiegelungen vielfach, das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren. Das ist eigentlich die große Herausforderung, vor allem für die Politik. Und leider gibt es nur wenig Akteure, die das machen. Und in der deutschen Außenpolitik ist die Zahl derer, die das zu leisten imstande wären, sehr gering. Ich sage nur feministische Außenpolitik. Das Ergebnis ist, dass im Grunde genommen Deutschland im globalen Süden, außerhalb der G7-Staaten, sage ich mal, außerhalb der EU, nimmt Deutschland niemand mehr ernst. Und das hängt auch damit zusammen, dass viele sich denken, die Deutschen leben in ihrem eigenen Wirklichkeitsraum, der aber für uns nicht mehr nachvollziehbar ist. Mögen sie tun, was immer sie zu tun belieben, aber nervt uns nicht mit eurer Weltbelehrung, wie die Dinge zu funktionieren hätten.
Und das große Ganze sozusagen im Blick zu haben, ist ja auch gerade in einem geopolitischen Kontext wichtig. Und gerade Sie mit diesen ganzen Aufenthalten in Syrien und vielen anderen arabischen Ländern, wie blicken Sie denn sozusagen auf die Neuverteilung von Machtblöcken, jetzt gerade beispielsweise auch China als neuer, gar nicht mal mehr so neu, aber zumindest wird es jetzt etwas mehr diskutiert, dass China auch ein sehr relevanter großer Player ist, auch im Nahen Osten. Und nun sind Sie ja auch Politikberater, Nahostpolitikberater. Vielleicht können Sie uns darüber noch mal ein bisschen was erzählen. Auch ein bisschen über diese Tätigkeit, was das überhaupt genau ist, so eine Politikberatung, wer die in Anspruch nimmt und was Sie den Leuten dann so erzählen, wenn Sie fragen, okay, wie sieht das mit China und dem Nahen Osten aus?
Also ich glaube, die Grundlektion überhaupt ist, dass man lernt und bereit und willens ist, die Perspektive auch der anderen Seite zu betrachten. Das ist eigentlich aus militärischer Sicht zum Beispiel nichts Neues. Clausewitz zum Beispiel hat immer dafür plädiert, dass man sich in die Position, die Perspektive der anderen Seite versetzen müsse, weil nur wenn ich die Position der anderen Seite kenne, kann ich als Militär auch vorausschauen, was sie eventuell tun oder nicht tun an der Front. Und das, was in militärischer Hinsicht vor 200 Jahren bereits richtig war, wäre in der Politik heute auch dringend geboten. Aber es ist eben nicht en vogue. Nehmen wir das Beispiel Russland. Nehmen wir das Beispiel Krieg in der Ukraine. Natürlich ist der russische Angriff auf die Ukraine zu verurteilen, das ist gar keine Frage. Aber dieser Krieg hat ja auch eine Vorgeschichte. Es ging ja nicht einfach nur so los vor 3 Jahren, sondern wie gesagt, es gibt eine Vorgeschichte, die aber komplett ausgeblendet wird, weil dann müsste man an dem westlichen Anteil dieser Vorgeschichte auch einen kritischen Blick wenden. Insbesondere die Osterweiterung der NATO war jetzt nicht der Weisheit größter Schluss. Dieser Krieg in der Ukraine hätte niemals passieren dürfen. Aber solche Zusammenhänge zu benennen, dass man ja sofort wieder Putin verstehe, ist schwierig. Grundsätzlich ist, glaube ich, die Welt, sagen wir mal, in einem Umbruch befindlich. Wir haben auf der einen Seite die noch Weltmacht USA, die seit dem Zweiten Weltkrieg das Geschehen auf der Welt maßgeblich geprägt hat und seit dem Ende der Sowjetunion 1990 zunächst im Alleingang. Und das Dilemma ist nur, dass zwischenzeitlich neue Akteure aufgetreten sind. Das ist ein normaler Gang der Geschichte. Die Kolonialmächte, die vor dem Zweiten Weltkrieg mächtig waren, Großbritannien und Frankreich, spielen heute nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. Das ist der Lauf der Geschichte. Ich bin mal ein Imperium und dann versinke ich im Orkus der Geschichte. Das ist der Lauf der Zeit. Das hat nichts zu tun mit gut oder böse. Das ist einfach ja, der Rhythmus der Geschichte. Und das haben wir jetzt auch, eine USA-Weltmacht, die im Niedergang befindlich ist. Natürlich immer noch eine Weltmacht, klar. Aber parallel dazu ist mit China, ist mit Russland, ist mit dem globalen Süden, mit den BRICS-Staaten, da sind neue Machtzentren entstanden, die ihren Teil vom Kuchen verlangen. Die amerikanische Haltung ist aber zu sagen, das gehört alles uns. Wir sind die einzige dominante Macht und nur wir dürfen die internationalen Spielregeln bestimmen. Die Amerikaner nennen das dann regelbasierte Ordnung. Regelbasiert deswegen, sie könnten ja auch sagen, völkerrechtsbasierte Ordnung, das tun sie aber nicht, denn das Völkerrecht interessiert unsere amerikanischen Freunde nur, wenn es mit ihren Interessen identisch ist, ansonsten nicht. Und andere Staaten, wie gesagt, die akzeptieren das immer weniger und somit gibt es sozusagen Reibungen, Friktionen, die sich auch militärisch entladen können. Der Krieg in Syrien war ein Stellvertreterkrieg, auch ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland, so wie der Krieg in der Ukraine auch. Also ich glaube, man braucht erst einmal ein Bewusstsein dafür, was sozusagen die geschichtliche Dynamik ausmacht und wie sich geopolitische Machtblöcke zusammenstellen. Und die Haltung der westlichen Politik ist zu sagen, wir müssen unsere Rivalen niederringen. Und zwar mit wirtschaftlichem Druck, mit Sanktionen oder eben auch zur Not mit militärischer Gewalt.
Aber ich hatte ja jetzt nach China gefragt.
Genau.
Also man sieht ja, dass China sozusagen aktiver wird, auch auf der auf der großen geopolitischen Bühne. Und da stellt sich natürlich die Frage, wir wissen jetzt praktisch aus den letzten Jahrzehnten, wie der Westen üblicherweise vorgegangen ist. Und bei China ist das noch so ein bisschen, auch weil es ein ganz anderer Kulturkreis ist, ein bisschen fraglich. Und deshalb nochmal so meine Frage, wenn man jetzt an Sie herantritt und Sie gerade in dem Kontext fragt, China als neuer, wichtiger Player, auch im Nahen Osten, Nordafrika, worauf kann man sich da einstellen? Also auch auf welche Risiken, welche Chancen vielleicht?
Grundsätzlich gilt es, sich mit China ins Benehmen zu setzen. Mhm. Die deutsche Politik geht aber in die andere Richtung. Sie folgt der amerikanischen Linie. De-Risking nennt man das ja bekanntlich. Es sollen weniger deutsche Investitionen in China getätigt werden. Man möge sich von dort zurückziehen, weil es eben auch ein totalitärer Staat sei. Kann man ja alles machen, aber es ist neben den USA unser wichtigster Handelspartner. Insoweit ist die Strategie die richtige, nicht zu sagen, dass man China isolieren oder boykottieren sollte, ganz unabhängig von der Frage, mit wem die Exportmacht Deutschland eigentlich noch Handel treiben will. Wenn man mit Russland nicht mehr will, mit China nicht mehr will und mit anderen bösen Akteuren auf der Welt, dann wird es doch sehr schnell sehr einsam. China ist ein Land, das mit einer sehr langfristigen Strategie, Stichwort Seidenstraße, es geschafft hat, die eigene wirtschaftliche Macht auch politisch umzusetzen. Mhm. Und das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung. Bislang ist China keine imperiale Macht, anders als die USA, das muss man sagen. Ich sage das nicht aus unkritischer Sympathie. Natürlich ist auch Machtpolitik anderer Länder, ob in China oder in Russland, kritisch zu sehen. Macht ist niemals Ausdruck von Gerechtigkeit oder von Ausgleich, sondern jeder ist sich zunächst selbst der Nächste. Eine vernünftige Politik müsste daran bestehen, und das wäre mein Beratungsanteil, zu sagen, wir dürfen nicht uns zum Spielball machen der amerikanischen Interessen, indem wir sagen, ja, wir schließen uns zu 100% der US-Haltung an und China ist für uns ebenfalls ein Feind. Da ist mir die französische Haltung lieber. Die Franzosen sagen nämlich, Macron, die Regierung sagt, so, wir haben hier die USA, wir haben dort China und wir als Franzosen dürfen uns nicht in deren Streitigkeiten, in deren Wettbewerb hineinziehen lassen. Wir müssen unsere eigene Position einnehmen und das ist eine Position der Neutralität. Gute Beziehungen zu beiden Seiten, das ist die Linie. Ich halte diese Ausrichtung für sehr vernünftig. Der werdende Bundeskanzler Friedrich Merz hat aber ganz klar in einer Grundsatzrede zum Thema Außenpolitik klargemacht, dass Deutschland im Fernen Osten sich militärisch betätigen wolle im Bündnis mit den USA, um die Sicherheit zu gewährleisten und so weiter. Das halte ich für einen sehr gefährlichen und unklugen Ansatz. Eigentlich müsste man doch mittlerweile begriffen haben, dass unsere Sicherheit nicht in Afghanistan verteidigt wird, unsere Freiheit nicht in der Ukraine. Und was soll denn jetzt im Fernen Osten rund um Taiwan verteidigt werden? Das muss man politisch lösen, solche Probleme, aber nicht militärisch. Das wäre mein Beratungsansatz. Die Fähigkeit zu vermitteln, immer auch die Sichtweise des anderen zu verstehen. China hat seine eigenen Interessen. Natürlich akzeptieren die Chinesen es nicht, dass ihnen die Amerikaner und andere immer näher rücken auf die eigenen Landesgrenzen hin. Denn die Verkehrswege Chinas, die sind wesentlich geprägt durch das Südchinesische Meer. Und da versuchen die Amerikaner so ein bisschen Druck zu machen, damit eben diese Handelswege reduziert werden. Für die Chinesen nicht akzeptabel, so wie es eben für die Amerikaner nicht akzeptabel ist, wenn im Golf von Mexiko, der jetzt ja Golf von Amerika heißen soll, meinetwegen die Russen oder die Chinesen ihre Flottenverbände stationieren würden. Also man muss, wenn ich sage, man muss die Perspektive der anderen Seite berücksichtigen, heißt das nicht, dass man die für gut und richtig halten muss. Man kann die kritisieren, man kann die ablehnen, aber ich muss sie erst einmal verstehen. Und dieses Verständnis gibt es nicht. Wir sehen China als irgendwie so einen Giganten, der...
Ich glaube nur, die Gefahr ist groß, dass man schnell dazu tendiert, bei all den Schandtaten des Westens in den letzten Jahrhunderten, alle oppositionellen Blöcke automatisch besser zu finden, aufzuwerten. Obwohl das also meiner Meinung nach der komplett falsche Schluss wäre.
Vollkommen richtig. Da haben Sie vollkommen recht. Also es geht nicht darum, hier die Guten, da die Bösen. Wie ich schon sagte, also Macht ist immer ich-bezogen. Und natürlich sind die Chinesen jetzt nicht unsere Brüder als Alternative zu den Amerikanern. Die haben jeweils ihre eigenen Interessen. Und wir als Deutsche, als Mittelmacht, haben ein vitales Interesse daran, uns nicht von der einen oder anderen Seite vereinnahmen zu lassen. Die deutsche Politik geht aber in die Richtung, wir stellen uns auf die Seite der USA. Insbesondere ist das der Standpunkt der CDU und das ist auch die Perspektive des BlackRockers Friedrich Merz. der eng verbunden ist mit der Finanzindustrie in den USA. Und das halte ich für eine sehr gefährliche Entwicklung. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass ja die Regierung Trump nicht etwa sagt, wir lieben euch in Deutschland oder in der Europäischen Union, sondern wir sind ja strategische Rivalen. Und die Zölle gegen die EU und gegen Deutschland, die werden ja noch erhoben werden. Also man kann ja eigentlich nicht so dumm sein, fast schon als Vasall zu agieren gegenüber den USA und auch noch dankbar zu sein dafür, dass sie uns über Zölle versuchen, den Handel zu reduzieren und die Wirtschaftskraft Deutschlands zu schwächen. Das ist keine gute Entwicklung. Aber was Sie sagen, ist vollkommen richtig. Es darf keine Naivität geben gegenüber China oder gegenüber Russland. Deswegen sage ich immer, Kriegstüchtigkeit, völliger Blödsinn, das brauchen wir nicht. Verteidigungsbefähigung, das auf jeden Fall. Also keine Naivität, also Putin ist sicherlich kein, wie soll man sagen, also ist ein schwieriger Nachbar, gelinde gesagt, aber es gibt auch keinen Grund, ihn zu dämonisieren. Man muss bestimmte machtpolitische Realitäten einfach zur Kenntnis nehmen, so wie die Amerikaner es 1962 nicht akzeptiert haben, dass die Russen Atomraketen auf Kuba zu stationieren beabsichtigten. So akzeptieren es die Russen nicht, dass die NATO versucht, sich die Ukraine einzuverleiben. So einfach ist das. Was nicht rechtfertigt, was Russland in der Ukraine tut. Aber diese Zusammenhänge überhaupt nur zu benennen, ist ja fast schon eine kulturelle Leistung, weil ja bei uns jeder, der in eine solche Richtung denkt, sofort Putin-Freund, Putin-Versteher, Putin-Knecht ist.
Sie haben jetzt ja auch quasi geopolitisch oder auch ganz allgemein dafür plädiert, dass man Perspektivwechsel einnimmt, dass man sich mit den Zwischentönen beschäftigt, dass nicht alles schwarz und weiß ist. Ich würde jetzt gern nochmal zum Abschluss und Ausblick, Sie haben in dem Buch oder nochmal zum Buch zurückkommen. Wir haben jetzt viel über die Außenpolitik gesprochen. Wenn wir uns nochmal die Innenpolitik in Deutschland anschauen oder eben den Ansatz im Ausblick Ihres Buches, heißt es, man muss die Erinnerungskultur mit neuen Inhalten füllen. Was meinen Sie genau damit? Sie sprechen von multidirektionalem Erinnern. Ist das sozusagen ein Ansatz, der uns als Gesellschaft konstruktiv weiterbringt?
Ja, und das ist ja nicht sozusagen auf meinem Mist gewachsen, diese multidirektionale Erinnerung, sondern es sind ja Überlegungen, die aus den USA kommen, wo man interessanterweise auch und vor allem von jüdischer Seite sich überlegt, wie man sozusagen Auschwitz in Verbindung setzen kann mit den Tragödien der Gegenwart. Denn es ist ja häufig so, dass Auschwitz absolut gesetzt wird und alles andere fällt dagegen ab. Tut es ja auch historisch gesehen, das war ja auch also ein Menschheitsverbrechen unvergleichbarer Größenordnung. Aber darauf hinzuweisen heißt natürlich nicht, dass es nicht auch anderswo großes Unrecht gäbe, das zu erinnern ebenfalls sinnvoll ist und man kann diese Ebenen verschränken.
Das eine wertet das andere ja auch nicht ab.
Genau so ist es. Und diese Multidirektionalität hilft natürlich auch, zum Beispiel mit Blick auf die migrantische Community in Deutschland, dass man deren Erfahrung und deren Erinnerungskultur verbinden kann mit der jüdisch-israelischen Erinnerungskultur oder mit der Erinnerungskultur, die wir in Deutschland uns zu eigen gemacht haben. Es gilt also nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen oder gar das eine gegen das andere zu relativieren, sondern die Dinge miteinander zu verbinden. Und es gibt einen Künstler, der auch vorgestellt wird in diesem Buch, der versucht hat, das Grauen von Auschwitz, da gibt es diese berühmte Fotografie, ein kleiner Junge, der die Hand hochhält, umgeben von SS-Männern. Und das wird kontrastiert mit dem Bild eines palästinensischen Jungen, der wiederum dieses ikonische Foto in Händen hält, sodass sozusagen diese beiden Ebenen, die man natürlich nicht eins zu eins gleichsetzen kann, aber sie werden dadurch verbunden. Das heißt, der palästinensische Junge erkennt, was der jüdische Junge erlitten hat, aber der jüdische Junge erkennt gleichzeitig in dieser künstlerischen Zusammenstellung das, was jetzt in Israel-Palästina passiert. Und das finde ich eine sehr gute Art und Weise, die Dinge miteinander zu verbinden, ohne irgendetwas zu relativieren. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass das Unrecht nicht, wie soll ich sagen, einzigartig ist in dem Sinne Auschwitz, das war das Jahrtausendverbrechen und alles andere fällt dagegen ab. Tut's natürlich, aber auch Ruanda beispielsweise kann man natürlich nicht vergleichen mit Auschwitz, den Massenmord, den es da gegeben hat 1991. Aber trotzdem war das ebenfalls ein Genozid. Und deswegen finde ich es auch nicht falsch, wenn Staaten aus dem globalen Süden, allen voran Südafrika, Strafanzeige erheben gegen Israel mit dem Vorwurf des Genozids. Das hat seine Berechtigung. Auch wenn natürlich, sagen wir mal, das eine, das kann es nicht oft genug betonen, man kann die Dinge nicht alle gleichsetzen, aber man kann multidirektional zur Kenntnis nehmen, dass es auch historische Traumata gibt, Stichwort Kolonialismus auch, der in anderen Völkern nachwirkt. Das ist übrigens, um das noch zu sagen, der Grund, warum der globale Süden sich eigentlich mehrheitlich mit der Leidensgeschichte der Palästinenser identifizieren kann, anders als bei uns in Deutschland, wir ignorieren das komplett, diese Leidensgeschichte, aber der globale Süden kann sich damit identifizieren, mit dieser Leidensgeschichte, auch wenn man vielleicht von Palästina, Israel gar nicht viel weiß, aber die eigene koloniale Erfahrung, die man gemacht hat, über Jahrhunderte hinweg, die hilft natürlich zu verstehen, was jetzt den Palästinensern widerfahren ist und widerfährt im Gazastreifen, aus deren Perspektive.
Ja, auch in Irland beispielsweise, das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Geschichte, wo es dann auch eben die Parallelen gibt und dann mehr Identifikation stattfinden kann. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse sollte ja auch sein, aus dieser deutschen Geschichte zu lernen, also dieses Nie wieder. Und auch dafür ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich natürlich die Ereignisse, die aktuell stattfinden, anschaut und natürlich dann auch den Holocaust betrachtet und aber auch den Kolonialismus vorher und eben Zusammenhänge, Kontinuitäten und so weiter verstehen kann, um eben daraus wirklich zu lernen und sicherzustellen, dass sich sowas nie wieder wiederholen kann.
Absolut, ja.
Als allerletzte Frage würde ich Sie gerne Ihnen erstmal für dieses sehr interessante Gespräch danken.
Dankeschön.
Und Sie dann fragen, Sie haben letztes Jahr das Buch herausgebracht mit dem Titel Krieg ohne Ende. Wenn Sie sich jetzt also einen Wunschtitel für das Buch ausdenken können, das nächstes Jahr erscheint, was wäre das denn dann?
Ein Wunschtitel wäre Friede auf Erden. Aber ich fürchte, Krieg ohne Ende, der Titel ist nicht schlecht gewählt, weil er die Realität, in der wir uns befinden, doch umschreibt. Und diese ganzen...
Aber er hat noch ein Fragezeichen hinter.
Er hat noch ein Fragezeichen hinter. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich hoffe, dass wir dieses Fragezeichen nicht eines Tages auch ad acta legen, weil es wirklich ein Krieg ohne Ende wird. Und wenn ich mir die doch wirklich an Wahnwitz grenzenden Vorstellungen der amerikanischen Regierung, der US-Regierung vor Augen halte, mit Blick auf das, was man da im Gazastreifen laut denkt, da kann einem ja nur schwindelig werden. Und es ist doch völlig klar, bei all diesen Fantasien, wir, die Amerikaner, die USA, wir übernehmen den Gazastreifen, wir machen daraus ein Real Estate-Projekt, aber natürlich nicht für die Palästinenser. Das ist ja der Versuch, im Grunde genommen auf elegante Art und Weise die Palästinenser irgendwie loszuwerden. Es kann aber doch nicht funktionieren. Es ist doch, man muss doch kein Genie sein, um zur Kenntnis zu nehmen, dass ich nicht 2-3 Millionen Menschen da vertreiben soll oder kann. Denn das würde die Region in riesige Unruhe stürzen und natürlich auch zur Folge haben, dass der Widerstand weitergeht, dann eben von Ägypten oder Jordanien aus gegen Israel. Und mit beiden Ländern hat Israel einen Friedensvertrag. Also das ist alles Wahnwitz, aber es zeigt nur, wohin ein politischer Nihilismus führen kann, der sich überhaupt nicht mehr an menschlichen Werten orientiert. Da geht es nur noch um Macht und um Business natürlich. Denn Donald Trump sieht natürlich die Real Estate Opportunity, die es da im Gazastreifen gibt. Und ich beschreibe ja in meinem Buch seinen Schwiegersohn Jared Kushner, der schon im vorigen Jahr 2024 ausgerechnet in Harvard schon mal sich ganz begeistert geäußert hat über die Perspektiven, den ganzen Müll da wegzumachen. Und dann kann man da Real Estate, tolle Häuser mit Seeblick, aber natürlich nicht für die Palästinenser, sondern für andere.
Herr Lüders, wir hoffen, Ihr Buch Frieden auf Erden wird in nicht zu ferner Zukunft erscheinen und wird ebenfalls ein Sachbuch und kein Science-Fiction sein. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, vielen Dank.